True Crime Hannover. Dem Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast der Neuen Presse Hannover.
Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von visit-hannover.com.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der Hannoverschen Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen, als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcaststudio ist Zoran Pantic, Journalist der Neuen Presse und mit einem Faible für Kriminalfälle. Danke, Zoran, dass du heute wieder bei uns bist.
Sehr gerne.
Und ich begrüße, und da freue ich mich auch sehr, Professor Dr. Michael Klinscher, den Leiter des Instituts für Rechtsmedizin an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Herzlich willkommen.
Ja, danke sehr.
Gemeinsam wollen wir heute über einen Fall sprechen, bei dem es um, ja, die technischen Fähigkeiten eines Elektrikers geht und um mehrere Ehefrauen, denen das zum Verhängnis geworden ist.
Unter Strom. Die Taten des Otto Pillinger.
Für den Gerichtsmediziner ist die Todesursache des vor ihm auf dem Seziertisch liegenden Menschen nicht lange ein Geheimnis.
Weißliche, kraterförmige Defekte in den Ellenbeugen und gelblich-graue Hautveränderungen an den Unterschenkeln der eingelieferten Janja Pillinger, notiert er in der Pathologie der Medizinischen Hochschule in Hannover im Obduktionsbericht und protokolliert anschließend Strommarken.
Strommarken? Das erregt das Interesse eines anwesenden Kriminalbeamten. Eine Frau Pillinger? Tot? Durch Strom?
Als der Polizist im April 1989 vor der Leiche im Obduktionssaal steht, erinnert er sich an Otto Pillinger, ein Betriebselektriker, der in Hannover im Ortsteil Fahrenwald lebt.
Viermal war er verheiratet. Doch alle seine Ehefrauen sind gestorben. Maria, Gerda, Bärbel. Zuletzt Janja.
Und vor wenigen Jahren brannte in der Wedemark ein Bungalow ab, der seiner dritten Ehefrau gehört hatte. Wurde er nicht deshalb wegen versuchten Versicherungsbetrugs zu 2,5 Jahren Haft verurteilt? Und die Strommarken an der Leiche seiner vierten Ehefrau? Gab es nicht seit langem Gerüchte um manipulierte Steckdosen in seinem Haus?
Und was hat es mit dem geheimnisvollen Kästchen auf sich, das Otto Pillinger am Vorabend des Todes seiner Frau mit in das gemeinsame Schlafzimmer nahm?
Alles nur Zufall? Oder ist der 57-jährige Vierfachwitwer ein eiskalter, gewissenloser Mörder?
Und wie viele seiner Ehefrauen hat er tatsächlich auf dem Gewissen?
Ja, Zoran Pantic, der Fall des Otto Pillinger. Ja, obwohl er schon lange zurückliegt, ist er doch vielleicht an Grausamkeit und Raffinesse fast nicht zu überbieten. Was kannst du uns, lieber Zoran, über den Fall Otto Pillinger sagen?
Ja, Grausamkeit und Raffinesse trifft es ganz gut. Herr Pillinger hat 1989 zum Telefon gegriffen und den Notarzt gerufen, der bei seiner Frau Janja den Tod festgestellt hat. Die Todesursache war ungeklärt. Das führte zu einer Obduktion dann später der Leiche. In dem Zusammenhang wurde dann festgestellt, irgendwann später, dass es offensichtlich ein Tatwerkzeug gegeben hat, was Herr Pillinger selbst konstruiert hat, eine Apparatur, die mit elektrischem Strom funktionierte und die er an seiner Ehefrau getestet hat. Was das Ganze so grausam gemacht hat, ist, dass Herr Pillinger schon dreimal vorher verheiratet war und alle seine anderen Frauen an eines natürlichen Todes gestorben ist. Er hat also insgesamt 4 Frauen überlebt.
Was ja auch schon sehr ungewöhnlich ist.
Was an sich schon sehr ungewöhnlich ist. In den ersten 3 Fällen wurde immer eine natürliche Todesursache festgestellt, von Herzversagen über Schlaganfall. Was dazu führte, dass dort nicht weiter ermittelt worden ist. Die Frage, die sich dann am Ende immer gestellt hat, ist, was wäre gewesen, wenn man schon im ersten Fall vielleicht eine Obduktion gemacht hätte? Oder im zweiten oder im dritten Fall hätte dann das eine oder andere Leben gerettet werden können. Denn der Verdacht lag nahe, dass Herr Pillinger, ja, dass Herr Pillinger möglicherweise auch seine anderen Frauen hat ums Leben kommen lassen, eben mit der gleichen Methode.
Kannst du uns zu dieser Methode noch was sagen? Wir haben gehört, es gibt ein geheimnisvolles Kästchen. Jemand, der augenscheinlich aufgrund seines Berufes und seines Interesses gerne mit Strom spielt, möchte ich es mal sagen. Du hattest es angesprochen. Er hat an seiner Ehefrau etwas getestet. Wie kann man sich das vorstellen? Was kannst du uns darüber sagen?
Ja, das war ein selbstgebautes Kästchen, was Herr Pillinger konstruiert hat, um, so hatte er es dann im Gericht erläutert, um den Alkoholgehalt im Körper eines Menschen zum Beispiel testen zu können. Es ist eine Konstruktion, von der er träumte, er könnte da mal ein Patent anmelden, so seine Aussage im Gericht. Tatsächlich hat das nur dazu geführt, dass die vierte Ehefrau, da ist es halt nachgewiesen worden, tatsächlich der Zusammenhang, an diesen Stromlegen verstorben ist.
Wenn ich mir überlege, Strom muss irgendwie geleitet werden, vielleicht muss man da was anlegen. Wer lässt das freiwillig mit sich machen? Wie hat er das hingekriegt?
Ja, Herr Pillinger hat mit seiner Frau die Vereinbarung gehabt, das mal auszutesten. Die Kinder hatten ausgesagt vor Gericht, dass er Janja Pillinger dazu animiert hatte, Alkohol zu trinken, um eben dann durch diese Apparatur dann später den Alkoholwert zu bestimmen. Ist dann mit ihr in das Schlafzimmer gegangen, hat dann eben diese Drähte angelegt an den Körper von Frau Pillinger und hat es dann eben eingeschaltet, was dann dazu geführt hat, dass eben Frau Pillinger, Janja Pillinger, dann verstorben ist.
Herr Professor Klinscher, was passiert im Körper eines Menschen, wenn man ihn Strom aussetzt?
Es reicht schon sehr wenig Strom, dass das gefährlich wird, hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem, ob es Wechselstrom ist, wie das ja in unserem Haushalt der Fall ist, oder ob es Gleichstrom ist. Der Wechselstrom ist also gefährlicher als der Gleichstrom. Ein extrem hochfrequenter Wechselstrom wäre auch wiederum relativ wenig gefährlich. Und dann hängt es natürlich von der Spannung und vor allem von der Stromstärke ab. Und je mehr Strom durchgeleitet wird, desto gefährlicher ist es. Und insbesondere, wenn das durchs Herz geleitet wird. Das Herz ist auch das kritische Organ. Das ist ja ein Muskel, dessen Bewegung selbst durch Strom ausgelöst wird, immer in einem gewissen Rhythmus. Das Herz besteht auch unterschiedlichen Teilen. Der Vorhof, die Kammern und so weiter, das muss alles in einer gewissen Abfolge sich kontrahieren. Und das passiert eben durch die Stromleitung. Und wenn da jetzt der Strom durchgeht, dann wird dieses Reizleitungssystem vom Körper selber überspielt. Und dadurch kommt es zum Herzstillstand in Form eines sogenannten Herzflimmern oder Herzflattern.
Das heißt, das Herz schlägt so schnell, dass es kein Blut mehr transportieren kann.
Genau.
Und dann tritt irgendwann der Tod ein. Ist das ein grausamer Tod? Ich weiß, das ist vielleicht eine zynische Frage, aber wie kann man sich das vorstellen? Wie stirbt man durch Strom?
Es ist nicht unbedingt der grausamste Tod, den ich mir vorstellen könnte. Und die Fantasie der Rechtsmediziner geht ja da sehr weit. Es ist ein Tod, der normalerweise sehr schnell eintritt. Der kann relativ wenige äußere Zeichen hinterlassen, also den Körper weitestgehend unverändert, verstümmelt lassen oder bei einem extrem hohen Strom, wie es bei Hochleitungsmasten natürlich ist, kann es durchaus zu massiven Verbrennungen kommen. Aber meistens tritt der Tod sehr schnell ein und ist dadurch natürlich nur relativ wenig schmerzhaft, einfach durch die Zeit.
Nichtsdestotrotz haben wir hier einen Mann, der augenscheinlich sehr viel Energie und Wissen aufgewendet hat, um seine Ehefrau umzubringen. Wir sprechen jetzt schon davon, dass er sie umgebracht hat. Du hattest schon gesagt, es gibt ein Gerichtsverfahren. Wie ist es dazu gekommen? Wir haben in unserer Fallgeschichte gehört, dort liegt eine Frau, die augenscheinlich von einem Gerichtsmediziner obduziert wird, der feststellt, dort gibt es Strommarken. Wir haben wahrscheinlich einen unglaublichen Zufall, dass ein Kriminalbeamter, der dabei ist, um das zu bezeugen, auf einmal anfängt zu überlegen, Mensch, da war doch schon mal was. Haben wir es hier mit der zufälligen Überführung eines Serientäters zu tun?
Also der Zufall hat schon mitgespielt. Ob es ein Serientäter war, ist ja am Ende des Tages nicht belegt und nicht bewiesen. Der Verdacht liegt halt nur nahe, weil es eben vier Ehefrauen waren, die Herr Pillinger nun mal alle überlebt hat. Und in einem Fall hat er eben nachweislich diese Apparatur benutzt, um sie umzubringen, im Fall der vierten Ehefrau. Bei den anderen drei Ehefrauen konnte das nicht mehr nachgewiesen werden, ob dies auch der Fall gewesen ist. Wie gesagt, der Zusammenhang ist naheliegend, aber nicht erwiesen gewesen.
Herr Professor Klinscher, wir haben gehört, die Leiche seiner vierten Ehefrau war dann nicht bei Ihnen persönlich, aber in der medizinischen Hochschule und wurde dort ja gerichtsmedizinisch untersucht. Bevor wir auf so einen Fall kommen, können Sie uns das mal erklären? Ich glaube, viele unserer Zuhörenden hören Gerichtsmedizin. Dann gibt es so Begriffe wie die Pathologie. Was ist eigentlich die Aufgabe der Gerichtsmedizin bei Ihnen an der medizinischen Hochschule?
Ja, die Gerichtsmedizin oder Rechtsmedizin, das ist also das Gleiche. Der moderne Ausdruck wäre eigentlich Rechtsmedizin, ist eine Institution, wo es Ärzte gibt, die der Polizei und der Justiz helfen mit medizinischem Wissen. Dazu gehören unter anderem eben die Durchführung von Obduktionen, also von der inneren Untersuchung von Personen, bei denen der Staatsanwalt sich eine entsprechende Untersuchung wünscht und sich etwas davon verspricht. Die Pathologie hingegen, die direkt benachbart ist von uns und auch gewisse ähnliche Methoden wie wir anwendet, ist eigentlich etwas ganz anderes. Die Pathologie arbeitet nämlich nicht für die Polizei oder für die Justiz. Die Pathologie arbeitet für das Krankenhaus. Da werden also Menschen untersucht, insbesondere Operationspräparate, Teil von lebenden Menschen, und wird untersucht, ob es ein Tumor ist, ob es kein Tumor ist. Es werden aber auch Verstorbene im Krankenhaus, die natürlich verstorben sind, untersucht. Und auf diese Art und Weise hat man ja erst herausgefunden, wie viele Krankheiten es gibt und so weiter. Die ganze moderne Medizin beruht ja auf den Ergebnissen der Pathologie.
Der Leichenöffnung, zu gucken, in den Körper hineingucken zu können.
Richtig, da ist man erst drauf gekommen, dass es Krankheitserreger gibt, dass es gewisse Gesetzmäßigkeiten gibt, die eben bei gesunden Menschen anders sind als bei kranken Menschen. Und dass es nicht einfach so, wie man früher gedacht hat, einfach ein Ungleichgewicht der Säfte ist, die man durch Schröpfköpfe irgendwie bekämpfen kann.
Nun ist es so, Sie hatten das angesprochen, wenn die Polizei oder der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin oder die Staatsanwaltschaft der Meinung ist, hier ist ein Todesfall, der unklar ist, dann kommen diese Körper, diese Verstorbenen zu Ihnen. Wann ist denn eine Todesursache unklar?
Da spielt die sogenannte Leichenschau eine Rolle. Jeder Verstorbene muss in Deutschland sowie in allen anderen europäischen Ländern von einem Arzt beschaut werden. Das ist im Fall von Deutschland kein Spezialist, also kein Pathologe oder kein Rechtsmediziner, sondern ein ganz normaler Hausarzt in der Regel, der also keine besondere Ausbildung im Umgang mit Toten hat, außer das, was er im Studium gehört hat. Und der wird gerufen, muss möglichst bald zum Verstorbenen kommen, muss erst mal schauen, ob der Mensch überhaupt verstorben ist oder ob ihm oder ihr geholfen werden kann. Und dann muss er auch herausfinden, ob hier die Todesursache bestimmt werden kann. Und wenn die Todesursache bestimmt werden kann und es ein natürlicher Tod ist, also ein von innen kommender Tod, ohne irgendeine juristische Komplikation dabei, dann wird es nicht gemeldet. Wenn es aber einen Verdacht gibt auf eine sogenannte Meldepflicht, so wie das in Niedersachsen geregelt ist, es gibt 9 Meldepflichten, dann muss das gemeldet werden, dann muss die Polizei eben untersuchen.
Was fällt unter diese Meldepflicht? Was könnte das zum Beispiel für einen Todesfall sein?
Unter diese 9 Meldepflichten fallen vor allem der Verdacht auf einen nicht natürlichen, also sprich einen gewaltsamen Tod. Dabei ist es egal, ob es sich um einen Unfall handelt, ein Fremdverschulden handelt oder natürlich auch ein Suizid handelt. Aber auch spezielle Fragestellungen, die vor allem im Zusammenhang mit Behandlungen wichtig sind, wie zum Beispiel die Frage, ob eine Operation erst vor kurzem da gewesen ist oder ob der Tod eine, wie es so schön heißt, die Folge einer besonderen Entwicklung ist. Das sind also Paragraphen, die extra aufgenommen worden sind. Gemeldet wird aber auch zum Beispiel der Tod eines Kindes, da Kinder ja besonders schutzbedürftig sind, der Tod von Menschen in amtlichen Gewahrsam. Das muss also entsprechend gemeldet werden und einige andere Punkte auch.
In diesem Fall, über den wir sprechen, Otto Pillinger, diese Fälle sind schon etwas länger her. Wir reden jetzt hier von Ende der 80er Jahre. Die Fälle davor reichen, glaube ich, bis in die 60er Jahre zurück.
Bis in die 70er, ja.
Was hat sich seitdem geändert?
Allgemein nicht allzu viel zum Guten, muss man ganz ehrlich sagen. Im Hannover jetzt hat sich zumindest gebessert, dass es inzwischen, wir reden ja von etwas, was schon fast 50 Jahre her ist, teilweise über 50 Jahre her ist, dass es inzwischen eben eine Rechtsmedizin gibt. Die hat es am Anfang dieser auf der Hand liegenden Tötungsserie eben nicht gegeben, hat also keine Rechtsmedizin vor Ort gegeben. Und dadurch ist die Schwelle, die man hat, einen Rechtsmediziner, der Fachmann dafür ist, heranzuziehen, eine viel höhere, als das wäre, wenn die Rechtsmedizin direkt vor Ort wäre. Wir bemerken so ein Prinzip eigentlich immer noch, denn wir haben in etwa gleich viel Menschen in Hannover wie in anderen Ballungsräumen, Braunschweig zum Beispiel, gibt es nicht so viel weniger, aber wir haben viel, viel mehr Obduktionen in Hannover, wo wir in der Nähe sind, und viel, viel weniger, also wirklich eine Größenordnung weniger im Raum Braunschweig. weil der Weg und damit die Kosten und die Mühe natürlich größer ist.
Zu dem Thema kommen wir gleich noch. Ich würde gerne, Herr Professor Klinschauer, zu Roman Pantitsch noch fragen, und zwar, was ist das für ein Mensch, über den wir sprechen? Was kannst du uns über Otto Pillinger sagen?
Das liegt alles sehr weit zurück. Deswegen kann ich nur mit dem arbeiten, was ich so aus den Archiven gelesen und mir angeeignet habe. Es scheint eine sehr komplexe Persönlichkeitsstruktur gehabt zu haben. Ein schwieriger Mensch, der allerdings sehr überzeugend sein konnte, im Gericht sehr überzeugend sein konnte, auch sehr überzeugend auftreten konnte und offensichtlich auch gegenüber seinen Ehefrauen sehr überzeugend sein konnte. Ansonsten war es ein Mensch, der keine Rücksicht genommen hat auf andere. Offensichtlich musste sich auch dem Vorwurf aussetzen, dass er seine Stieftochter, die Tochter von seiner vierten Ehefrau, vergewaltigt haben soll, als sie noch ein Kind gewesen ist. Sah sich also auch sexuell dem Vorwurf des sexuellen Missbrauchs gegenüber und hatte auch keine Scheu, ganz offensichtlich vor anderen kriminellen Taten, das Haus seiner dritten Ehefrau ging in Flammen auf.
Das haben wir gehört, also ein zynisch gesprochener, durchaus sympathischer Mensch, mit dem man sicherlich gerne zu tun hat. Wir haben bei uns im True Crime Podcast schon über viele Mörder, meistens sind es eben Männer, die töten, gehabt, sehr selten Frauen. Dann hört man immer, die Leiche wird weggebracht, die verschwindet dann in manchen Fällen sogar so gründlich, dass sie bis heute nicht gefunden werden konnte. Warum hat er das nicht gemacht? Warum hat er dann den Tod seiner Frau augenscheinlich gemeldet und damit eine Maschinerie in Gang gesetzt, die ihn letztendlich vor Gericht gebracht hat?
Ich finde auch, dies naheliegend, in drei Fällen ist es ja gut gegangen für ihn. Also wenn es in den anderen drei Fällen eben auch eine Gewalteinwirkung gegeben hat, die zum Tod der anderen drei Ehefrauen geführt hat, dann war vielleicht seine persönliche Skepsis, dass es im vierten Fall schiefgehen könnte für ihn, gar nicht mehr so groß. Das Risiko erschien ihm möglicherweise überschaubar, wenn die Polizei bislang nicht drauf gekommen ist, da schärfer zu ermitteln bei den anderen drei Ehefrauen, dann möglicherweise auch bei der vierten nicht. Aus den Gerichtsartikeln geht so ein bisschen hervor, dass er sich nicht wirklich Mühe gegeben hat, irgendetwas beiseite zu schaffen. Diese Apparatur wurde auch relativ schnell gefunden, um die es da geht. Also er war sich seiner Sache, glaube ich, relativ sicher.
Das zeigt ja auch, dass das eine gewisse Persönlichkeitsstruktur sein muss, die, genau, die da sehr sicher ist. Kommen wir aber nochmal zu Ihnen, Herr Professor Klinschauer. Wir haben nun den Fall, eine Frau ist tot, Todesursache unklar. Die kommt zu Ihnen in die Rechtsmedizin. Und dann, jenseits von dem Fall Pillinger, was passiert dann? Was sind die Schritte, die Sie als Mediziner und Rechtsmediziner unternehmen, um einen Körper, einen toten Körper, auf einen mutmaßlichen, nicht natürlichen Tod zu untersuchen?
Bevor wir aktiv werden können, muss zunächst einmal eben diese Leichenschau durchgeführt werden. Wenn dem Arzt dort nichts auffällt oder der Ärztin, dann wird sie nie weiter gemeldet werden, dieser Todesfall, und dann können logischerweise wir auch nicht eingreifen. Wenn jetzt das aber gemeldet wird, kommt es zunächst einmal zur Polizei, die sich überlegt, wie sie damit umzugehen hat. Die kann vielleicht auf eine andere Art und Weise diesen Fall zufriedenstellend lösen für die Polizei. Wenn sie der Meinung ist, dass eine Obduktion notwendig ist, geht sie damit zum Staatsanwalt oder zur Staatsanwältin. Falls diese Hürde auch geschafft wird, muss ein Richter dem zustimmen, was in der Regel dann funktionieren wird. Und dann kommt es erst zu uns, dann können wir ästhetisch sein. Das heißt, wir sehen vor allem nur die Fälle, die bei der Leichenschau auch tatsächlich entdeckt werden. Und deswegen ist das eine kluge Strategie, zumindest eine Strategie ist, die, wie wir befürchten, sehr häufig erfolgreich ist, einen Todesfall so aussehen zu lassen, dass man gar nicht auf die Idee kommt, dass es sich um einen gewaltsamen Tod handelt. Wohingegen das Verschwinden lassen eines Leichnams selten wirklich Erfolg bringt. Aber wir Rechtsmediziner sind ja der Meinung, dass basierend auf Erlebnissen ähnlich wie diesen Fall eben jetzt hier, dass es viele Todesfälle gibt, die nicht erkannt worden sind. Der Arzt, der die Leichenschau durchführt, hat ja nur das, was er erstens mal sieht und zweitens das, was er vielleicht von den Verwandten hört oder vielleicht aus Befunden, die da neben dem Bett herumliegen, von anderen ärztlichen Kollegen. Dadurch kann er auf die Vorerkrankungen schließen.
Oder Medikamente.
Oder Medikamente, genau. Und wenn es eben keinen wirklichen Hinweis auf irgendeine Erkrankung, die möglicherweise zum Tode geführt hat, dann ist der Tod für ihn, zumindest wenn er das gründlich macht, nicht erklärlich. Das heißt, es ist ein Tod, der unerwartet ist, und das wäre auch eine Meldepflicht. Das wird man also bei einem 20- oder 30-Jährigen eher haben als bei einem Menschen im hohen Alter, wiewohl wir ja wissen, dass auch 90-Jährige durchaus auch umgebracht werden können. Also hohes Alter alleine soll einen nicht von einer genauen Leichenschau abhalten.
Sie führen mich dazu eine Frage, die mich in der Vorbereitung dieses Falls tatsächlich beschäftigt hat. Augenscheinlich gibt es in Deutschland mehr Todesfälle, die unnatürlich sind und die entdeckt werden könnten, wenn bei einer Leichenschau durch einen Hausarzt oder einen herbeigerufenen Arzt vielleicht gründlicher geguckt wäre, vielleicht motivierter geguckt wäre. Was sind Motive, warum das manchmal nicht erkannt wird?
Da spielen tatsächlich sehr viele Komponenten eine Rolle. Natürlich sind die Hausärzte einerseits nicht wirklich weitergebildet, was das angeht, sind eben keine Spezialisten, selbst wenn sie Weiterbildungsmaßnahmen machen, was ja eigentlich angestrebt wird, heißt das noch lange nicht, dass sie mehr als ein oder zwei Verstorbene wirklich im Jahr sehen. Da kann man eben keine Übung bekommen. Dann besteht natürlich letztendlich nicht nur ein Arzt-Patienten-Verhältnis, sondern auch ein Verhältnis zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer. Also ein finanzielles Interesse, um das mal böse zu sagen.
Können Sie das näher erklären?
Naja, die ganze Familie ist vielleicht der Patient dieses Arzt oder dieser Ärztin, und wenn er sich da allzu seltsam benimmt aus Sicht der Hinterbliebenen, dann werden die Hinterbliebenen vielleicht zu einem anderen Arzt sozusagen gehen. Das ist ja etwas, was man in vielerlei Hinsicht kennt, auch bei Kindesmisshandlung, das Arzthopping sozusagen. Man würde also sozusagen einen Patienten verlieren, was ja möglicherweise auch nicht gut ist. Dann ist es ja so, dass es ethisch jetzt vom Blickwinkel abhängend fragwürdig ist, was man bei der Leichenschau denn machen muss. Laut Gesetz muss man ja den Leichnam entkleiden. Wer entkleidet gerne den Leichnam von einer Person? Dann ist es natürlich auch gar nicht so einfach. Stellen Sie sich vor, jemand hat 120 Kilogramm und die Person, die Leichenschau macht, hat vielleicht nur 60 Kilogramm. Wie soll die einen Leichnam mit 120 Kilogramm alleine ausziehen? Weil Hilfspersonal gibt es ja nicht, und man kann ja auch nicht den Verwandten sagen, dass du bitte mithelfen sollst. Und viele andere Aspekte spielen da eine große Rolle, aber vor allem ist es natürlich dann, selbst wenn man es gründlich macht und günstige Voraussetzungen hat, selbst wenn man sogar ärztliche Unterlagen hat, was ja keineswegs immer der Fall ist, ist es immer noch letztendlich so, dass man nur in einer Wahrscheinlichkeit, die nicht viel mehr ist als vielleicht 2/3, tatsächlich die richtige Todesursache herausfindet. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass man aufgrund dieser Information jetzt ganz viele Morde unbedingt übersehen müsste, aber zumindest die Unterscheidung, ob das Herz oder die Lunge sozusagen, also des natürlichen Todes, das wird oftmals falsch sein. Man kann also immer nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, selbst wenn man sich sehr gut auskennt, aber man ist halt mit sehr, sehr begrenzten Ressourcen gesegnet. Und viele gewaltsame Todesursachen sind natürlich sehr, sehr spurenarm. Zum Beispiel eben die Vergiftung, aber auch es gibt andere Möglichkeiten, jemanden zu töten auf eine Art und Weise, dass wenig Spuren vorhanden sind.
Was sind dort mögliche Tötungen, die sehr, wie Sie das ausgedrückt haben, ja, beweisarm oder ergebnisarm sind?
Einerseits die Vergiftung, das liegt ja auf der Hand. Und die andere ist natürlich das, worüber wir jetzt reden, also sprich Strom. Und Vergiftung macht wenig Symptome, abhängig vom Gift natürlich, die man von außen sieht. Und Strom macht eben halt auch sehr wenige Symptome. Also vor allem Zeichen, die man nur als Eingeweihter erkennt. Ein Hausarzt hätte große Probleme, auch ein Pathologe hätte, also der einen natürlichen Tod arbeitet, hätte Probleme, das zu sehen. Ein Rechtsmediziner hätte das nicht unbedingt.
Wie genau muss man denn da hinschauen, um jetzt in diesem konkreten Fall von Herrn Pillinger jetzt mal darauf zurückzukommen, wie genau muss man hinschauen, um das zu entdecken?
Man muss so hinschauen, wie das eben im Bestattungsgesetz drinnen steht, den gesamten Körper inspizieren. Und wenn man den genau anschaut, dann sieht man Befunde. Die muss man natürlich dann auch als solches deuten können. Das sind also teilweise sehr, sehr wenig auffällige Befunde, diese sogenannten Strommarken, die man dann erkennen kann, die man vor allem, wenn man keinen Bezug zur Rechtsmedizin hat, eigentlich gar nicht, oder zumindest manchmal gar nicht erkennen kann, muss man ganz ehrlich sagen. Tatsächlich ist die Chance, denke ich, wenn so eine Strommarke, vor allem so eine recht kleine oder eine Gruppe von, es sind mehrere Strommarken ja gewesen, aber sehr kleine, unauffällige Strommarken eigentlich, die Chance, dass das jemand übersieht, der nicht wirklich aktiv danach schaut oder das Fachwissen hat, bei dem also die Alarmglocke angeht, ist, befürchte ich, ein sehr großes. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch sehr plausibel, dass tatsächlich mehrere solche Tötungen auf diese Art und Weise durchgeführt worden sind, auch wenn es ja letztendlich nicht beweisbar war.
Können Sie nochmal erklären, wie das aussieht, so eine Strommarke?
Diese Strommarke hängt also jetzt von diesen Faktoren ab, hat oftmals die Form der Elektrode oder dieses Gegenstandes, der eingewirkt hat. In diesem Fall von Billinger waren das so ganz, ganz kleine Enden von Draht offensichtlich, die da eingewirkt haben. Es sind also wirklich nur millimetergroße Läsionen gewesen, die dann so klassischerweise so fast wie ein Krater halt ausschauen.
Also eigentlich sehr raffiniert vorgegangen. Würde ein Otto Pillinger heute, er ist ja nun nicht mit davon gekommen, aber gucken Sie genauer hin als früher?
Wir Rechtsmediziner haben immer so genau hingeschaut. Also so hat sich da nicht wirklich viel was geändert. Aber der Grund, warum er jetzt verurteilt worden ist für den letzten Fall, war ja, dass das ein frischer Leichnam war, wo man die Strommarken noch gut gesehen hat. Die anderen drei sind im Nachhinein auch exhumiert worden, untersucht worden, wobei man natürlich durch die Veränderungen, die halt über Jahre hinweg nicht erwarten hat können, dass da Strommarken sichtbar sind. Das war auch nicht so. Eine von diesen ist aber tatsächlich auch obduziert worden. Allerdings, soweit ich das zumindest rekonstruieren konnte, das war auch lange vor meiner Zeit, nicht eben von einem Rechtsmediziner, sondern von einem Pathologen, also von einem Spezialisten für natürliche Krankheiten, der keine Ahnung hat davon, weil es einfach nicht Teil seines Berufes ist, wie der nicht natürliche Tod ausschaut.
Da schließt sich natürlich die Frage an, jetzt kommt ein Körper zu Ihnen in Ihren Raum auf den Tisch. Was machen Sie dann damit?
Also es muss natürlich, wie gesagt, die Staatsanwaltschaft das beauftragen, dann kommt der Leichnam zu uns, dann kommt dann in der Regel auch ein Polizeibeamter zu uns, der uns die Vorinformationen gibt, aber auch unser Ergebnis dann wiederum der Staatsanwaltschaft meldet. Die Untersuchung selber findet bei uns nicht im Keller, im Erdgeschoss statt, im Sektionssaal, wo wir drei Tische haben, auf denen obduziert werden kann, auch wenn wir meistens nur einen Tisch verwenden. Und da wird die Obduktion dann durchgeführt durch zwei Ärzte, von denen einer ein Facharzt für Rechtsmedizin sein muss oder eine Fachärztin. Die andere Ärztin oder andere Ärztin kann also in der Ausbildung, besser gesagt in Weiterbildung sein. Und ein Präparator, also eine Kraft, die uns hilft, den Körper zu öffnen. Wir arbeiten also im Dreierteam zusammen und öffnen den Leichnam. Wir entnehmen jedes einzelne Organ und inspizieren es, sichern teilweise Präparate, die man unter dem Mikroskop dann anschaut oder vielleicht auch giftchemisch untersucht. Und am Ende wird alles wieder schön zusammen hinein in den Leichnam gegeben und zugenäht.
Also in so einem Fall, Sie sind dann ja eigentlich auch ein medizinischer Detektiv. Woher wissen Sie, dass das vielleicht eine Vergiftung ist oder da ist jemand vielleicht erdrosselt worden?
Wir wissen natürlich, wie es normalerweise ausschaut, ne? Weil wir halt entsprechende Vergleichsfälle haben. Wir wissen also dann, was abnormal jetzt ist in diesem Fall. Wir kombinieren das dann mit der Vorgeschichte und letztendlich auch mit, oftmals zumindest mit weiterführenden Untersuchungen. Zum Beispiel der Untersuchung von Organen unter dem Mikroskop oder im Falle dieser Strommarke zum Beispiel eben auch nicht nur mit der Untersuchung unter dem Mikroskop, sondern auch mit der Untersuchung, ob der Metall sich abgelagert hat, was nämlich durch den Strom erfolgen würde. Und das alles kombiniert man natürlich damit, ob es nicht vielleicht eine alternative Erklärung gibt dafür. Jemand könnte ja theoretisch vielleicht irgendwie einen Kontakt mit Strom gehabt haben, aber er ist nicht daran gestorben, sondern hat es überlebt und ist dann vielleicht einen Tag später an irgendwas anderem gestorben, an einem Herzinfarkt zum Beispiel. Muss man so nicht schauen, ob es nicht eine alternative Erklärung für den Todesfall gibt. Und wenn alles das zusammenfällt, dann hat man eben einen Befund, den man dann auch so kommunizieren kann und muss.
Wie lange dauert sowas?
Die Obduktion selber dauert 1 bis 2, manchmal auch 3 Stunden im Wesentlichen. Für gewisse Fragestellungen kann es auch länger dauern. Aber 1 bis 3 Stunden sind sicherlich 95% aller Obduktionen. Das ist jetzt nur Untersuchung mit dem freien Auge sozusagen. Dann weiterführende Untersuchungen, die sind natürlich dadurch gehandicapt, dass das erstmal lang dauert, das zu bearbeiten, dass die Maschinen begrenzt sind,
Labore.
Ja, genau, dass es vielleicht Fragestellungen gibt, die gibt es gar nicht in Hannover, da muss ich irgendwie in München oder sonst irgendwo das erst hinschicken und so weiter. Also diese tatsächlichen Folgeuntersuchungen sind sehr langwierig und das finde ich auch immer sehr amüsant, wenn man sich so einen typischen Krimi anhört, dann sieht man oft ja immer mehr Obduktionen und am Ende der Obduktion kommt gleich irgendwie eine weißgekittelte Mitarbeiterin und gibt einen Zettel hin und sagt, da ist die toxikologische Befund, wir haben das Gift von irgendwie dem Kugelfisch oder irgendwas in der Art, ein exotisches Gift, nachgewiesen. Das können wir zwar auch nachweisen, aber halt erst nach Wochen. Wenn man den Zeitraum von der Obduktion, bis es endgültig abgeschlossen ist, dann kommt dieser Fall Pillinger, der ja über Jahre sich hinweg gestreckt hat, ist das schon ein Fall, der kaum zu überbieten ist. Ne? 5, 6 Jahre. Also ich selber habe eigentlich nur einen einzigen Fall gehabt, der ähnlich lange gedauert hat.
Können wir das einmal an Zahlen festmachen? Wie viele Obduktionen gibt es an der MAH und wie viele wären aus Ihrer Sicht notwendig, um sich ein vernünftiges Bild machen zu können?
Ja, wir an der MAH, also an der Rechtsmedizin der MAH, obduzieren jedes Jahr ca. 500 Verstorbene. Insgesamt, das ist aber der größte Teil von all denen, die obduziert werden, die etwas weniger, wir haben eine Außenstelle ja in Oldenburg, wird dort noch obduziert, sind wir bei 900 Obduktionen so in etwa im
Man
Jahr.
Muss vielleicht kurz dazu erklären, für die Leute, die die MAH nicht kennen, das ist eine der größten Kliniken, nicht nur in Niedersachsen, sondern in Norddeutschland, also ein sogenannter Maximalversorger, wo sehr viele Menschen hinkommen. Das ist also kein kleines Krankenhaus, in dem Sie jetzt in der Rechtsmedizin sind. Das ist nur für die Leute, die uns außerhalb von Hannover oder Niedersachsen hören.
Genau, und dann gibt es in etwa wenige hundert weitere Obduktionen, die in der Pathologie oder in Göttingen oder vielleicht auch in Hamburg von Niedersachsen aus gemacht werden. Insgesamt sind es also deutlich weniger als 2000 Obduktionen, die durchgeführt werden.
Bei wie vielen Todesfällen?
Naja, wir haben 8 Millionen Menschen. Wenn man sagen würde, man lebt 80 Jahre in etwa, wären das 100.000 Verstorbene im Jahr, so um den Daumen gepeilt. Also etwas mehr als 100.000.
Sind es 2% der Verstorbenen, die gewissermaßen
sehr,
obduziert
sehr, sehr werden. Großzügig gerechnet.
Ja.
Und wenn man es jetzt vergleicht mit Österreich, ne, wo ich, wie gesagt, herkomme, das ist ja ganz angenehm, weil in Österreich gibt es auch in etwa 8 Millionen Einwohner. Da hat es vor wenigen Jahren 8.000 Obduktionen gegeben und vor circa 20 Jahren hat es über 20.000 Obduktionen gegeben. Es ist da also deutlich weniger geworden, ist aber immer noch um das 5- oder 6-fache mehr, als es in Niedersachsen ist. Und das hat in Österreich schon zu einer parlamentarischen Anfrage geführt, dass eben dieser Absturz sozusagen von über 20 auf 8.000 ist schon als extrem gefährlich gesehen worden. Die haben das auch ganz schön dadurch aus rechtsmedizinischer Sicht wiederum illustriert, weil sie aus dem Jahr, in dem sozusagen über 20.000 Obduktionen waren, da haben sie so circa 150 Tötungen jetzt gehabt und bei den 8.000 Obduktionen haben sie nur mehr 80 so in etwa gehabt. Und da gibt es ja die Möglichkeit, entweder das Land ist viel sicherer geworden oder der Abfall der Obduktionszahlen hat dazu geführt, dass eben Tötungsdelikte nicht erkannt werden.
Nun ist das genau das, worauf ich hinaus wollte. Nun muss man natürlich sagen, Tötungsdelikte, Morde möchte ich sie mal nennen, um das mal ein bisschen zu vereinfachen. Mhm. In Deutschland sind seit Jahren rückläufig. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, um die 3000 Morde im Jahr in Deutschland. Wie viel, denken Sie, wären es, wenn wir mehr obduzieren würden? Nicht nur in Hannover, sondern in Deutschland?
Zumal Hannover ja eh viel besser ist als andere Gegenden von Niedersachsen, ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen. Also es gibt eine alte rechtsmedizinische Studie aus den 90er Jahren, die immer noch gilt und die sagt, dass geschätzt wird, dass jeder zweite Mord, jede zweite Tötung in Deutschland nicht erkannt wird. Jede zweite. Das ist sicherlich eine recht hohe Hochrechnung, aber dass es viele solche Fälle gibt, das ist klar. Was könnte man sozusagen machen? Es ist empfohlen, dass im Krankenhaus ca. 15% aller Verstorbenen obduziert werden. Das ist eine Empfehlung, die nicht von der Rechtsmedizin kommt, sondern aus der klinischen Medizin kommt. Und wenn man das machen würde, dass man 15% aller Personen, die im Krankenhaus versterben, Und dann auch noch, das wäre sozusagen etwas, was neu machen müsste oder auf das vorher noch keiner sozusagen Acht gelegt hat, dass man in diesen Fällen auch immer eine toxikologische Untersuchung macht, dann könnte man einen Täter früh bekommen.
Nochmal auf diesen Punkt zu kommen, Sie sagten hier, der zweite, das ist nur eine etwas ältere Studie, das scheint mir eine enorme Zahl zu sein. Und Sie haben fast resignierend so ein bisschen gesagt, die Gründe dafür sind, der Aufwand ist groß. Ist der Kostenfaktor zu hoch, um das zu tun?
Also wie solche Berechnungen das erste Mal gemacht worden sind von Rechtsmedizinern, also in den 80er, 90er Jahren, da waren es die Kosten in erster Linie. Inzwischen sind wir, muss man jetzt zynisch sagen, so einen Schritt weiter. Wir haben ja nicht nur die Geldproblematik, die keineswegs besser geworden ist, sondern wir haben auch nicht einmal das Fachpersonal. Es gibt da keine Ärzte, die man jetzt zu Hunderten über das Land verteilen könnte. Selbst wenn jetzt das Land sagen würde, ich mache jetzt 5 neue rechtsmedizinische Niederlassungen in allen möglichen Kreisstädten, in jedem Kreis eine, das wäre das Ideale eigentlich, dann könnte man das wahrscheinlich gar nicht besetzen mit Ärzten, weil es keine Ärzte gibt sozusagen.
Kommen wir nochmal von der Rechtsmedizin zum Fall Pillinger. Soran, du hast gesagt, es gab ein Gerichtsverfahren. Aber auch da ist es so, dass neben dieser vermeintlichen Tötungsserie und diesem sehr, sehr zynischen Mord-Tötungsmotiv mit Strom ja auch der Prozess an sich nicht einfach damit abgeschlossen worden ist, dass ein Urteil gefällt worden ist. Das ist geschehen. Aber auch das ist natürlich, könnte man fast sagen, nach dem, was du über diesen Mann uns schon erzählt hast, ein typischer Otto Pillinger. Es hat damit nicht geendet.
Ja, es war ein sehr langer Prozess. Es hat, ich glaube, man kann das so sagen, Rechtsgeschichte geschrieben. Das ganze Verfahren wurde in Hannover und Göttingen geführt. Mehrfach hat sich der BGH dazwischen geschaltet und hat die Verfahren wieder nochmal zurückgegeben. Meistens waren es Formfehler, die da festgestellt worden sind. 3-mal wurde Herr Pillinger verurteilt. 2-mal, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, zu einer lebenslänglichen Haftstrafe. 1-mal gab es einen Freispruch tatsächlich. Und das letzte Urteil ist 1998 gefallen, eine 10-jährige Haftstrafe, die rechtswirksam wurde. Kurz danach ist Herr Pillinger aber verstorben. Er hat, glaube ich, die Haft gar nicht mehr angetreten.
Wie hat er sich denn in dieser Haft oder Untersuchungshaft, wie hat er sich da präsentiert?
Ja, komplex, ne? Also wie seine ganze Persönlichkeitsstruktur auch war, so war er dann auch in Haft. Es gibt einen relativ skurrilen Gutachterstreit, über den berichtet wird. Da hatte Herr Pillinger versucht nachzuweisen, dass solche Stromstöße keine Strommarken hinterlassen. Dazu hatte er in der Untersuchungshaft eine Möwe eingefangen mit einem Klumpen Margarine und einer Büroklammer, die umgebastelt worden sein soll durch ihn zu einer Art Angelhaken. Und an dieser Möwe hat er dann eben versucht, eben diese Strommarken zu imitieren oder auch nicht. Er hat sich offensichtlich dort auch nochmal so eine Art Apparatur gebaut. Kann man jetzt auch nochmal drüber sprechen, wie ihm das gelungen ist, das im Gefängnis zu tun. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. An gefrorenen Hühnchenfleisch soll er das auch gemacht haben. So. Das führt am Ende dazu, dass das Landgericht Göttingen dann an Rechtsmedizin in Göttingen das Ganze nochmal gegenchecken ließ im Prinzip. Und da hatte der Gutachter dann nachgewiesen, dass an frischen, relativ frischen Schweinefleisch diese Stromstöße durchaus Strommarken hinterlassen. Das war eine relativ skurrile Episode in diesem ganzen Rechtsstreit.
Und der ja sowieso sehr, sehr skurril ist. Wir haben also gehört, ein Otto Pillinger streitet alles ab, sagt, ich war das nicht, nie einsichtig gewesen in Taten, die man ihnen über mehrere Revisionsverfahren nachgewiesen hat. Am Ende bleiben natürlich Opfer zurück, Familienangehörige zurück. Wie haben die sich am Ende über diese Personen geäußert?
Überliefert sind eigentlich nur Äußerungen seiner Stieftochter Wessner, die auch den Vorwurf geäußert hatte, dass sie missbraucht worden ist durch ihn und die auch immer wieder geäußert hat, dass sie dahingehend verzweifelt war, weil niemand die Warnungen gehört hat, die wohl von den Kindern auch schon relativ früh geäußert worden sind. Sie fühlten sich da offensichtlich relativ alleingelassen.
Es gab also vor dem Fall der toten Ehefrau schon Hinweise, dass Otto Pillinger nicht der liebevolle Ehemann gewesen ist, für den er sich vielleicht selber oder andere geben wollte, sondern es hat da schon weitere Vorfälle gegeben.
Was so ist.
Das sagen wir oft bei True Crime Hannover in den Folgen, dass man Betroffenen von Gewalt oder Aussagen viel, viel mehr Glauben schenken müsste. Auch wenn man dann vielleicht erstmal einen falschen Verdacht hat, aber doch das ist vielleicht eine Botschaft, die von so einem tragischen Fall, der vielleicht für viele Menschen kurios oder extrem krass wirkt, ist, dass man Menschen einfach auch glauben muss. Und auch bei Ihnen, Herr Professor, ist es natürlich so, dass Ihre Botschaft ja auch lautet, es geht nicht darum, falsche Verdächtigungen zu machen oder Leute in eine extreme Situation zu bringen, auch emotional, indem man einen Körper, eine Leiche obduziert in der Rechtsmedizin, sondern um einfach sicher zu sein, dass sich hinter einem Todesfall nicht doch vielleicht ein Verbrechen verstecken kann. Ist das so ein bisschen die Botschaft, die Sie hier mitbringen?
Ja, man muss nachprüfen, man darf weder bei der Leichenschau Abstand vom Verstorbenen halten, noch bei der Ermittlung Abstand halten. Man muss objektiv solche Fälle untersuchen und entsprechend die Maßnahmen einleiten. Und es müssen natürlich auch die Gegebenheiten vorhanden sein, dass diese Maßnahme, sprich die Obduktion, auch tatsächlich gemacht werden kann. Es muss also Rechtsmediziner geben.
Nun ist es so, der Fall Pillinger, ein Fall, der in der Rechtsmedizin oder in der medizinischen Hochschule behandelt worden ist, auch wenn Sie nicht damals da waren. Ist das so ein Fall, von dem Sie sagen, das sticht dann doch auch für einen Gerichtsmediziner oder einen Rechtsmediziner wie Sie raus?
Ja, das sticht schon raus. Es ist in vielerlei Hinsicht ein sehr, sehr krasser Fall. Erstens einmal von der, vom Täter her und dessen Herangehensweise, dessen Einfallsreichtum, dessen Persönlichkeit. Aber auch dann muss man sagen, dass offensichtlich, soweit ich das nachvollziehen kann, dass es juristisch natürlich extrem interessant ist. Und dass am Ende ist es ja dann zu einer Beteiligung von ganz vielen Rechtsmedizinern. Also Rechtsmediziner aus allen möglichen Gegenden zusammengekommen und haben dann in Göttingen sozusagen im Showdown dann praktisch ihre Meinung dann geäußert, die dann schon dann letztendlich ja zur Verurteilung geführt hat.
Rechtsmediziner in diesem Fall tatsächlich als diejenigen, die den Beweis liefern, dass das, was ein Mensch wie Otto Pillinger vorgibt, dass das nicht möglich gewesen ist, in diesem Fall tatsächlich dazu geführt hat, dass am Ende einer langen Prozesskette von vielen, vielen Jahren doch ein Urteil gefällt werden konnte und ja, ein Otto Pillinger eben auch seiner gerechten Strafe zugefügt worden konnte. Soran, Otto Pillinger ist der gewissenlose Mörder, für den man ihn nach dem, was wir hier gehört haben, halten kann?
Zumindest im einen Fall ist das relativ sicher, in den anderen ist es sehr wahrscheinlich. Das kann man bejahen, ja.
Otto Pillinger für dich, wenn man so zynisch sein kann und eine Rangliste führen kann, was Mordtaten angeht, hier in Hannover, ganz vorn dabei?
Ja, ganz bestimmt, aber eine Rangliste würde ich gar nicht führen. Das, was ich bemerkenswert an diesem Fall eigentlich finde, ist, dass die Diskussion, die vor 30, 40 Jahren in dem Zusammenhang schon geführt worden ist, Ihr Vorgänger hatte das in dem Zusammenhang, Herr Tröger, auch schon artikuliert, als er zu Wort gekommen ist in einer ARD-Dokumentation, wo es genau um diesen Fall gegangen ist, hatte er auch schon gesagt, dass es zu wenig Obduktionen in Deutschland geben würde. Er hatte damals der Staatsanwaltschaft tatsächlich den konkreten Vorwurf auch gemacht, sie würde zu sparsam sein. Sie würde immer aufs Geld achten und deswegen manche Obduktionen erst gar nicht in Auftrag geben, was die Staatsanwaltschaft natürlich vehement dementiert hat, ganz klar. Aber wir sitzen nun heute wieder hier zusammen und reden wieder über dieses Thema, gibt es genug Obduktionen in Deutschland? Offensichtlich ist das ein Thema, was uns schon relativ lange begleitet und ich weiß nicht, wie lange es uns noch begleiten wird. Ich würde hoffen, dass vielleicht dieser Podcast einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass es vielleicht das ein oder andere Umdenken gibt oder es ist zumindest eine Diskussion ist, die in Gang kommt, weil das Thema scheint mir doch sehr wichtig zu sein.
Ja, das sehe ich auch. Also der Anstieg der Obduktionen würde zu einer Erhöhung der Rechtssicherheit führen. Aber das ist eben nicht ganz so einfach, weil die Obduktionen natürlich irgendwie ausgesucht werden müssen. Und da kommt tatsächlich die Leichenschau ins Spiel. Die Leichenschauenden Ärzte, denen müsste es leichter gemacht werden, Obduktionen anzuordnen. Oder aber, wie ich mir auch gedacht habe, es müsste, wenn es schon nicht möglich ist, die Obduktionen wirklich durch eine sehr, sehr gute Leichenschau wirklich einzugrenzen, müsste man nach einem Zufallsprinzip die Obduktionen durchführen. Das heißt, dass ein Mensch, der jemanden auf eine sehr geschickte Art und Weise umbringt, letztendlich doch nie hundertprozentig sicher sein kann, dass es nicht trotzdem eine Obduktion wird. Wenn zum Beispiel 10% aller Verstorbenen einfach obduziert werden würden, unter egal welchen Bedingungen, dann wäre das schon eine hohe Schwelle, die man machen müsste. Wenn man sich sagt, selbst wie trickreich ich auch bin, mit 10% erwischt man mich, da wird sich schon manch einer das überlegen, ob er das wirklich machen sollte.
Dann bleibt mir erstmal nur zu sagen, Herr Professor Klinschau, ganz herzlichen Dank, dass Sie Ihre Expertise hier in diesem Podcast mit reingebracht haben und uns erklärt haben, dass wir tatsächlich ein sehr, sehr hohes Maß an Tötungsdelikten in Deutschland haben, die unentdeckt sind, weil eben nicht genug obduziert wird. Vielleicht ist es so, wie Soran, wie du gesagt hast, dass vielleicht diese Folge auch dazu hilft, nochmal dieses Bewusstsein dafür zu streuen und vielleicht eben auch als Angehöriger vielleicht dann auch mal zu sagen, vielleicht besteht man dann drauf. Das war der Fall unter Strom, die Taten des Otto Pillinger. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über Feedback, über die sozialen Netzwerke der Neuen Presse oder per Mail unter truecrime@neuepresse.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie freundlich.
Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd. Von Königsmarkt bis Hamann, von Hanebut bis Düje. Bei der neuen Tour durch die Innen- und Altstadt von Hannover lauschen Sie spannenden Hintergründen aus der Kriminalhistorie an den Originalschauplätzen in Hannover. Was hat es mit einem Leichenfund an der Leine auf sich? Wo hat Hamann sein Unwesen getrieben? Und wo ist der Legende nach das Beutelager von Hanebut? Die Antwort auf diese Fragen und noch vieles mehr erfahren Sie bei diesem Rundgang. Neben dem thematischen Schwerpunkt der historischen Verbrechen geben unsere Krimi-Guides auch viele Informationen zu bekannten Sehenswürdigkeiten Hannovers. Alle Infos und Daten zum Rundgang gibt es unter www.visit-hannover.com/krimitour. Dort finden Sie auch alle Informationen etwa zur geführten Fahrradtour, zu den Highlights der Stadt oder zum kulinarischen Stadtrundgang.
True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der Neuen Presse Hannover. Chefredaktion Carsten Bergmann. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer und Patrick Wehrhahn. Sprecher Nicola Irmer, Martin Schubach und Marina Adelmann. Redaktion und Regie Rolf Rosenstock. Produktion TVN Corporate Media und TVN Production.